Eine vorläufige Bilanz des Bürgerkrieges in Libyen versucht mein Kollege Hanne zu ziehen. Er hat mit Bernhard Schmidt gesprochen. Die NATO-unterstützte Bürgerkrieg in Libyen hat eine kritische Etappe erreicht. Die Herrschaft Gaddafis ist gebrochen. Die Verteilungskämpfe beginnen. Und jetzt wirft in diesem Gespräch, wird ein Blick geworfen auf die Zusammensetzung der vom Westen hofierten Rebellen. Beleuchtet werden auch die Interessen Frankreichs an vorderster Front gegen Gaddafi zu intervenieren, und die Ereignisse in Libyen werden im Zusammenhang mit der arabischen Revolution und Konterrevolution versucht einzuordnen. Das Interview Hanne und Bernhard Schmidt.
Ja, Bernhard Schmidt, in dem libyschen Bürgerkrieg bzw. auch NATO-gestützten Bürgerkrieg scheint es ja jetzt relativ eindeutig zu sein, dass die Rebellen die Überhand haben und dass der Übergangsrat sozusagen jetzt auch die Geschäfte von Gesamtlibyen übernehmen wird. Vielleicht erstmal zur Einschätzung der aktuellen Situation. Teilst du auch diese Einschätzung oder wie siehst du das Szenario jetzt für Libyen?
Ja, also objektiv, unabhängig davon, wie man das jetzt bewertet, ob man das als positiv oder negativ bewerten will oder sich nicht dazu in der Lage sieht, aber objektiv sieht es tatsächlich so aus, als ob das Blatt sich gewendet habe, und zwar gegen das Regime von Muammar al-Gaddafi. Die Hauptstadt Tripolis ist ja weitgehend in der Hand der Rebellen. Das Regime zieht sich offenkundig großenteils auf die Herkunftsstadt, die Heimatstadt von Gaddafi, also Sirte, zurück. Das heißt, es dürfte tatsächlich sich um einen Machtwechsel handeln mit den Rebellen an der Spitze und aber der NATO auf jeden Fall, beziehungsweise den intervenierenden Mächten Frankreich, Großbritannien, etwas schwächer den USA im Hintergrund. Wobei natürlich das noch nicht bedeutet, dass damit jetzt sozusagen alles in trockenen Tüchern ist, insofern als die Rebellenkoalition ja auch sehr heterogen zusammengesetzt ist, wie man zuletzt vor 4 Wochen gesehen hat, als es sozusagen möglicherweise auch mörderische Kämpfe unter den Rebellen gegeben hat. Also es ist noch nicht ganz genau geklärt. Es ist noch unklar, wer jetzt für den Tod von Abdel Fattah Younes, also dem früheren Militärchef der Rebellen, verantwortlich ist. Das war gleichzeitig der frühere Innenminister von Gaddafi und sein Weggefährte seit 1969 gewesen.
Der Übergangsrat scheint ja ohnehin ziemlich stark zusammengesetzt sein von ehemaligen Getreuen von Gaddafi.
An der Spitze. Ich glaube, was die Leute vor Ort betrifft, ist das sehr heterogen. An der Spitze sind das tatsächlich ehemalige Gefolgsleute und Funktionäre von Gaddafi. Younes, der also am 28. Juli getötet, ermordet worden ist, war sein Innenminister gewesen, war sein Weggefährte seit dem Putsch, der Gaddafi am 1. September 1969 an die Macht gebracht hat. Der jetzige politische Chef des Übergangsrats, also Younes war ja der militärische Chef, der jetzige politische Chef Abdel Jalil war sein Justizminister. Wobei er als relativ noch einer der relativ unabhängigen Minister galt, der also Gaddafi schon auch mal widersprochen hatte, weil er zum Beispiel dafür war, dass es gewisse offizielle staatliche Strukturen benötigt, dass es zum Beispiel durchaus mal einer schriftlichen Verfassung bedürfte, die es ja bisher nicht gab, sondern die ganze Macht war informell organisiert. Gaddafi hatte offiziell keinen Posten, aber inoffiziell hatte alles in der Hand gehabt. Also an der Spitze sind das tatsächlich frühere führende Gefolgsleute von ihm. Das sind ja aber nicht die Leute sozusagen, die diese Kader oder Funktionäre oder ehemaligen Honorationen, in Anführungszeichen, die unmittelbar vor Ort kämpfen und auch ihr Leben aufs Spiel setzen, sondern da sind zum Teil einfach Leute, die aus ihren Städten losziehen am Werk. Da sind aber natürlich auch organisierte Islamisten dabei, umso mehr, als das natürlich eine politische Strömung ist, in der, sagen wir mal, die Risikobereitschaft, um nicht zu sagen die Todesbereitschaft, besonders hoch ist aufgrund einfach der mit der Ideologie verbundenen Erwartung auf ein besseres Jenseits. Das heißt, vor Ort dürfte das, glaube ich, durchaus gemischt sein. Die Mehrzahl der Leute dürften jetzt nicht unbedingt in der politischen Strömung organisiert sein, aber die Strömung einschließlich der Islamisten, von denen jetzt viel gesprochen wird, die gibt's durchaus drunter, wenngleich die Rebellen sich weder auf die noch auf die früheren Gaddafi-Gefolgsleute reduzieren lassen. Ich glaube, das ist einfach eine sehr heterogene Koalition, die irgendwann sicherlich auch auseinanderfliegen wird, nämlich dann, wenn über die Zukunft Libyens kontrovers diskutiert werden wird, was ja nur wünschenswert ist. Also nach dem Mord an Younes vom 28. Juli hat ja auch die Rebellenführung den Exekutivrat abgesetzt. der also bisher an der Spitze stand, wobei der im Moment immer noch faktisch die Geschäfte führt. Das deutet darauf hin, dass es da sozusagen schon heftige Konflikte auch unter denen gab, auch wenn das nicht unbedingt politische Programmkonflikte sein mögen, sondern auch Konflikte zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.
Du sparst jetzt diese heterogene Zusammensetzung der Rebellen an. Im Westen war es ja so, dass sozusagen über die Rebellen sehr, sehr lange geschwiegen wurde, beziehungsweise sie eher wohlwollend immer in den Medien zumindest präsentiert wurden. Erst in letzter Zeit wurde jetzt deutlich auch auf eben, was du ansprachst, Islamisten, das Problem sozusagen auch der Waffenlieferung über die algerische Grenze und so weiter berichtet. Auch Probleme, die sicherlich jetzt auch die NATO hat. Aber was ja sozusagen Beobachter immer gewundert hat, war, wie schnell bestimmte Länder wie zum Beispiel Frankreich und dann später die NATO-Koalition sich sozusagen dann deutlich auf Seiten der Rebellen positioniert hat und dann eben auch sehr schnell Partei ergriffen hat in diesem Bürgerkrieg. Kannst du eine Einschätzung wagen, warum denn jetzt besonders Frankreich so nach vorne geprescht ist?
Ja, das werde ich versuchen. Also grundsätzlich, die haben sich politisch früh auf der Seite der Rebellen positioniert, wobei ich glaube, dass sie den Rebellen schon auch misstrauen. Es hat zwar Waffenlieferungen gegeben, vor allem im Westen Libyens, auf diesem Jebel Marfouza, diesem Gebirge, aus dem vor allem die Berberbevölkerung, die berberische Minderheit in Libyen lebt. Es hat aber vor allem auch französische Offiziere von Spezialkräften, den Force Special und Nachrichtendienstleute gegeben. Also die französische Regierung spricht selber von mehreren Dutzend Leuten in den Reihen der Rebellen, also Leuten von den französischen Spezialkräften des Militärs. Die haben denen zwar Waffen gegeben, aber die Rebellen haben immer wieder auch da sozusagen verstärkt nachgefragt. Und ich glaube, dass man sie schon ein bisschen hat an der kurzen Leine auch lassen. Also einerseits hat man sie mit an die Macht gehievt in gewisser Weise oder ihnen verholfen dahin. Andererseits glaube ich, dass es schon auch den Versuch gibt, das zu kontrollieren, weil man ihnen misstraut und das nicht nur, aber auch, weil sich islamistische Kräfte drunter befinden. Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, warum hat Frankreich sich so zumindest politisch positioniert? Ich glaube, da spielen zwei Sachen eine Rolle, die eng miteinander zusammenhängen. Und zwar beide hängen an den Auswirkungen der Umbrüche in Nordafrika, also vor allem der tunesischen und ägyptischen Revolution oder bisher unvollendeten, aber begonnenen Revolution zusammen. Das bedeutete ja für Frankreich nicht nur, aber besonders für Frankreich einen Einflussverlust. Frankreich war ja zum Beispiel politischer Urheber, also die französische Staatsspitze war der politische Urheber der Gründung der sogenannten Union für das Mittelmeer oder Mittelmeerunion, der UPM, Union pour la Méditerranée, die im Wesentlichen auf diese Regime gestützt war. Co-Präsidenten, gemeinsame Präsidenten der UPM, der Union für das Mittelmeer, waren Sarkozy und Hosni Mubarak aus Ägypten. Und da ist denen natürlich ganz schön was an Einfluss weggebrochen. Da kommt hinzu, dass Frankreich ganz besonders politisch aufgeflogen ist oder aufgefallen ist mit seiner Unterstützung eben für diese Regime. Es musste ja die bisherige Außenministerin Michèle Alliot-Marie am 27. Februar zurücktreten, weil sie eben zu enge Verbindungen zur tunesischen Regierungsmafia hatte. Also sowohl politisch, weil sie eben dem tunesischen Regime kurz vor knapp am vorletzten Tag noch Polizeihilfe im französischen Parlament angeboten hat, aber auch persönlich, weil sie profitiert hatte von Großzügigkeiten von tunesischen Millionären, die in der Umgebung der Macht standen. Aziz Millet, um ihn beim Namen zu nennen. Und Frankreich hat einfach versucht, seinem Einflussverlust vorzubeugen, indem es sozusagen jetzt sich absetzt von dem Bild, das bis dahin erweckt wurde. Frankreich ist Stütze der Regime in der Region, der Diktaturen, und eine Initiative ergreift, eine spektakuläre Initiative. Natürlich auch, um den Fuß wieder in die Tür zu bekommen. Also einerseits, indem man als Freund der Rebellen oder der Opposition jeweils erscheint, andererseits aber auch natürlich, indem man selber jetzt präsent ist in Libyen nach dem Krieg und Bürgerkrieg. Der zweite Grund, der macht das Ganze noch ein bisschen konkreter. Es war ja so, dass als Sarkozy begann, politisch die Opposition, die Rebellen, die Demonstranten in Libyen zu unterstützen, hat der Sohn von Muammar al-Gaddafi, also Saif al-Islam Gaddafi, der Name heißt übrigens Schwert des Islam, also dieser berühmteste von den Söhnen des libyschen Staats- und sogenannten Revolutionschefs, hatte ja gesagt, Vorsicht, Sarkozy, wir haben dich finanziert 2007. Das wurde damals als Lüge und Gerücht abgetan. Das Problem war nur, es stimmte natürlich, oder nicht natürlich, aber es stimmte. Was jetzt rauskam, seit dem 10. Juli durch sukzessive Enthüllungen einer französischen Internetzeitung, Mediapart, die vom früheren Chefredakteur von Le Monde, Edwy Plenel, herausgegeben wird, dass diese Zeitung in mehreren Schüben vom 10. Juli bis Ende August enthüllt hat, war, dass ein französisch-libanesischer Waffenhändler, Ziad Takieddine, als direkter Kontaktmann der näheren Umgebung Nicolas Sarkozys und Nicolas Sarkozys Kontakte zur libyschen Diktatur, aber auch zur syrischen und zum saudischen Regime und anderen geknüpft hatte. Und dabei ging es einerseits um das Einfädeln von Waffenlieferungen an diese Regime, aber im Umkehrschluss ging es auch um illegale Politikfinanzierung in Frankreich, weil sozusagen diese Geschäfte zwar offiziell zwischen Staaten abgeschlossen wurden, aber unter der Hand dabei auch sogenannte Kommissionszahlungen flossen, an die dieser Takieddine sich bereichert hat. Er hat also heute ein Vermögen von 100 Millionen Euro, davon 40 Millionen in Frankreich, auf die er bisher keinen Cent Steuern bezahlt hat, weil er eben sehr gut geschützt war, was auch mit zum Auslösen des Skandals führte. Andererseits wurde ein Teil dieses Geldes aber natürlich auch benutzt, um wahrscheinlich die Politik von Nicolas Sarkozy, also seine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl insbesondere 2007, zu finanzieren. Es gab auch schon früher solche Affären, die dann, als sie aufflogen, für Skandale sorgten, namentlich die Affäre um die U-Boot-Lieferung nach Pakistan 1995, weil da auch noch ein Attentat dran hing, wo französische Ingenieure umgebracht wurden. Das wusste natürlich Sarkozy auch. Die Öffentlichkeit weiß es jetzt, seit Juli, August, aber Sarkozy wusste das. Und in dem Kontext, wo Sarkozy es vermeiden musste, ständig als der, der die Regimes noch aufrechtzuhalten versucht, in der ganzen Region dazustehen, wo er sozusagen den Kurs schnell um, das Steuer schnell rumgeschlagen hat, da wusste er, dass das natürlich gerade unter Deckel gehalten werden muss, also dass er auf keinen Fall jetzt irgendwie in die Nähe dieses libyschen Regimes gerückt werden muss, und deswegen hat er, glaube ich, das Steuer umso brachialer rumgeschlagen, indem er die Initiative für diese militärische Intervention ergriffen hat, die ja zum guten Teil auf Sarkozy zurückgeht, auch auf den britischen Premierminister David Cameron, der auch innenpolitisch diverse Ablenkungen nötig hat, weil es da ja sozial völlig im Argen liegt. Die USA dagegen waren wesentlich zurückhaltender. Aus dem einfachen Grund, weil die im Irak und in Afghanistan schon genügend Probleme haben.
Kannst du vielleicht noch was zu der Arabischen Liga sagen? Die Arabische Liga hat sich ja auch an einem relativ entscheidenden Punkt für einen Krieg und eine Intervention der NATO ausgesprochen. Warum das?
Also sie haben sich dann abgesetzt, aber am Anfang haben sie tatsächlich die Annahme der UN-Resolution unterstützt. Ich glaube, die intervenierenden Mächte haben sich natürlich tatsächlich zunutze gemacht und auch zunutze machen können, dass Gaddafi in der arabischen Welt unter den arabischen politischen Anführern sehr isoliert war und ist, weil er vielen als verrückt und großmannsüchtig gilt. Ich glaube übrigens selber, dass er nicht im klinischen Sinne verrückt ist, sondern er hat eine gewisse strategische Intelligenz, wenngleich er manchmal auch eine sehr kindliche politische Mentalität hat. Also wenn man sein grünes Buch liest, das wirkt manchmal sehr kindlich und infantil, aber er hat durchaus eine gewisse taktische Intelligenz. Er war aber natürlich auch von gewaltiger Selbstüberschätzung, in gewisser Weise von Größenwahn geprägt. Also er war nicht wahnsinnig im klinischen Sinne, das nicht, sonst hätte er sich auch nicht 42 Jahre an der Macht halten können, aber er war sicherlich größenwahnsinnig. Er eckte in der arabischen Welt nur an, besser gelitten war er auf dem Rest, auf dem übrigen afrikanischen Kontinent, auf dem Rest des Kontinents südlich der Sahara, einfach weil natürlich Libyen als ölreicher Staat, der die Erdölrente abschöpft, sich dort Zustimmung erkaufen konnte, unter Ländern, die wesentlich ärmer sind. Also das sieht man bei den Reaktionen vieler afrikanischer Nationalisten noch immer. Der Beschluss der Arabischen Liga kam allerdings trotzdem auf seltsame Weise zustande. Das sind ja 21 Mitgliedsländer. Das war eine Tagung, wo 9 Mächte anwesend waren und die Vertreter von 3 gingen auch nochmal vor die Tür. Also das waren insgesamt, nicht die Vertreter von 3 Ländern, sondern es waren 15 da und 6 sind vor die Tür und 9 haben abgestimmt. So. Und es wurde mit der Mehrheit von 6 angenommen und das 6 sind alles, konservative und reaktionäre Golfmonarchien, die, die selber Dreck am Stecken hatten und insbesondere die damals, wir erinnern uns, das war Mitte März, die damals die Intervention in Bahrain starteten. Die begann am 14. März. Also ich glaube, dass das natürlich auch ein Deal war, so nach dem Motto, ihr lasst uns in unserer Hemisphäre in Ruhe, wir machen da, was wir wollen, auch in Sachen Repression, und wir spucken euch dafür in Sachen Intervention nicht in die Suppe. Also das war letztendlich... Es gab mehrere arabische Liga-Mitgliedsländer, die nicht bei der Abstimmung waren oder die nicht an der Abstimmung teilgenommen hatten, aber letztendlich ist es doch mit einer sehr kleinen Mehrheit beschlossen worden.
Mhm. Du sprachst vorhin von einer unvollendeten Revolution in den arabischen Ländern. Andere sprechen im Grunde jetzt auch von einer Phase der Konterrevolution. Ein Stichwort hast du schon gegeben, also sicherlich solche Dinge wie die Intervention in Bahrain, aber auch natürlich das harte Vorgehen in Syrien gegen die Opposition, die dort regelrecht zusammengeschossen wird. Auch in Ägypten sozusagen, wo die Militärdiktatur wieder foltert, verhaftet und im Grunde auch eigenständige Initiativen unterbindet. Würdest du diese Beschreibung sozusagen einer konterrevolutionären Situation jetzt teilen, zum einen, und zum anderen die Frage, die NATO-Intervention, hat die NATO-Intervention in Libyen jetzt sozusagen revolutionäre Prozesse eher beschleunigt? Das war ja sozusagen auch eine Hoffnung ganz am Anfang, auch von linken Intellektuellen wie Gilbert Achkar, der im Grunde ja auch...
Wollte ich gerade sagen, Gilbert Achkar, Gilbert Achkar, französisch-libanesischer Trotzkist,
Genau, der am Anfang auch gehofft hat, dass sozusagen über eine Intervention und über einen Fall des Gaddafi-Regimes die Revolution sich weiter ausbreiten können. Oder siehst du jetzt eher in dieser NATO-Intervention und dem Krieg und natürlich auch den handfesten imperialistischen Interessen, die sich dadurch artikulieren, auch einen Teil der konterrevolutionären Ereignisse?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Gilbert Achkar hofft sich das ja immer noch. Also wie gesagt, Gilbert Achkar ist ein französisch-libanesischer Trotzkist, der in London lehrt, der auch 2 Jahre lang in Berlin gelehrt hat. Er reiht immer noch die Ereignisse in Libyen, zumindest die Rebellion, ein in die Kette der arabischen Revolution und sagt halt, Libyen hat spezielle Formen und eben insbesondere militärische Formen angenommen. Aber er gliedert es ein sozusagen als Kettenglied in die Kette der arabischen Revolution und hofft sich natürlich tatsächlich, dass das Ganze jetzt, obwohl es natürlich sozusagen durch die Bajonette der NATO entschieden worden ist, dass das Ganze dennoch nicht kontrollierbar sein wird, einfach auf Dauer. Das hat er noch im August in einem Artikel geschrieben, den ich gerade vor mir liegen habe. Ich denke, Einschätzung, also definitive Einschätzung ist noch zu verfrüht. Was ich erstmal sagen würde auf die erste Hälfte deiner Frage. Natürlich gibt es konterrevolutionäre Kräfte. Die gab es von Anfang an. Die sind nach wie vor stark. Zum Teil haben sie wieder an Boden gewonnen. Also tatsächlich die Niederschlagung der Revolte in Bahrain war ein wesentliches Element eines Rollback. Also in Bahrain waren ja sozusagen Zehntausende von Menschen, Hunderttausende am Demonstrieren in einem Land, was 1,2 Millionen Einwohnerinnen hat, davon 560.000 Staatsbürger Bahrains. Der Demozug war 3 Kilometer lang allein in der Hauptstadt Manama. Die Gewerkschaften haben gestreikt und dann kam die Militärintervention durch Saudi-Arabien ab dem 14. März. Es ist übrigens noch keine Friedhofsruhe da. Es hat jetzt am vergangenen Wochenende wieder gerappelt in Bahrain, es wurde aber auch geschossen auf Demonstranten. Es finden jetzt demnächst Prozesse statt gegen Ärzte, denen vorgeworfen wird, verletzte Demonstrantinnen versorgt zu haben, unter dem offiziellen Vorwurf, dass sie sozusagen gegenüber ausländischen Medien gelogen hätten und die sozusagen die Verletzungen übertrieben hätten. Es wird Prozesse gegen Lehrer, Lehrerinnen jetzt geben in Bahrain. Also da hat es natürlich einen gewissen Rollback gegeben. Andere Länder dagegen, in anderen Ländern würde ich noch nicht von einem definitiven Rollback sprechen, also davon, dass wir schon wieder am Ausgangspunkt zurück sind, da wo es mal losgegangen ist. In Tunesien und in Ägypten ist zumindest die Angst weg, die die Leute hatten. Und die öffentliche Meinung ist wieder in periodischen Abständen zumindest mobilisierbar gegen Sauereien, die sie also auch sich sicherlich nicht aufdrücken lassen würde. Und die beiden Länder finden ja jetzt auch Wahlen statt, in Tunesien am 23. Oktober, in Ägypten im November, wo man natürlich abwarten wird, was dabei herauskommt. Wird natürlich versuchen, die Regierung sozusagen durch die Wahlen das auch zu kanalisieren und dann sozusagen zumindest in den institutionellen parlamentarischen Rahmen zu drängen, sodass es Politik nicht auf der Straße ausgetragen wird. Da wird man natürlich auch abwarten müssen, was bei diesen Wahlen rauskommt, wobei die Wahlen keine revolutionären Schübe bringen werden. Die werden entweder wieder bürgerliche Kräfte stärken, die zum Teil Verbindung zum alten Regime haben, möglicherweise auch, sagen wir mal, eher rechte Kräfte aus dem Bereich des politischen Islam, die durchaus von einem Teil der Gesellschaft mit Hoffnung begleitet werden. Also die Konterrevolution ist am Wirken. Ich würde aber nicht sagen, dass sie schon definitiv gewonnen hat in der Weise, dass man sagen könnte, wir sind wieder zurück zu einem Zeitpunkt, wo es losging. Das nicht. Die politischen Kräfte können sich frei organisieren. In Ägypten gibt es unabhängige Gewerkschaften, was es vorher nicht gab. Es ist sogar so, dass der Staatsgewerkschaftsverband, der natürlich nichts von der Gewerkschaft hat, nichts von der authentischen Gewerkschaft hatte, die ETUF, Egyptian Trade Union Federation, ist nicht als solcher, aber ihr Vorstand ist aufgelöst worden Anfang des Monats durch die Regierung, weil es halt nicht mehr ging und weil es ein rein korrupter Haufen war, der also auch auf 100%iger Pro-Mubarak-Linie war. Also der offizielle Staatsgewerkschaftsverband, der ein mafiöser Verband war, ist aufgelöst, hat seinen Vorstand aufgelöst gesehen. Und die unabhängigen Gewerkschaften sind anerkannt. Der Arbeitsminister ist jemand, der jetzige, der aus den Reihen der unabhängigen Gewerkschaften kommt. Gleichzeitig gab es Ende Juni schon die ersten Verurteilungen wegen illegaler Streiks, weil es gibt halt auch ein Dekret, durch das Streiks illegal erklärt werden können vom März. Und Ende Juni gab es zum ersten Mal eine Verurteilung vor diesem Hintergrund. Die NATO ist sicherlich insgesamt keine revolutionäre Kraft, das wäre auch neu in der Geschichte. Sie ist sicherlich insofern konterrevolutionär, als natürlich die NATO als militärischer Arm der reichsten Länder oder einiger der reichsten Länder des Planeten dazu da ist, sozusagen stabile Ausbeutungsbedingungen auf Dauer zu garantieren, muss man so zu sagen. Die NATO ist also kein Instrument, um die Emanzipation der Menschen zu befördern. Nichtsdestotrotz gibt es auch Interessenunterschiede. Also sagen wir mal, die NATO gehört zur Konterrevolution, aber nicht in der Weise, dass sie jetzt unbedingt einen Mubarak und einen Ben Ali wieder einsetzen würde, sondern die Länder, die an der NATO beteiligt sind, die wollen natürlich auch eine gewisse Stabilität einsetzen sehen und sehen das, glaube ich, mehrheitlich eher durch die Etablierung bürgerlich-parlamentarischer Regime mit dem Versuch sozusagen, dass die das dann, das, was in der Gesellschaft an Widerspruchspotenzial ist, da ist, kanalisieren sollen. Das wird aber alles trotzdem ein widersprüchlicher Prozess sein und bleiben. In Libyen glaube ich, da würde ich Gilbert Achcar sogar zustimmen. Ich glaube, Gilbert Achcar geht ein bisschen auf, eigentlich unerwartet, weil es geht sogar ziemlich weit, sagen wir mal, in seinen Hoffnungen, die er jetzt auch mit der Intervention und ihren Resultaten verbindet. Aber ich würde ihm recht geben, dass sozusagen die Tatsache, dass die NATO, dass die bleierne Stabilität, die da war unter einem Regime, das seit 42 Jahren regiert hat und die Gesellschaft politisch entmündigt hat, dass das Prozesse auslöst, die natürlich durch die NATO auch nicht alle gesteuert und auch nicht alle gewollt sind. Insofern hat sie schon einfach dazu beigetragen, indem sie halt tatsächlich mitgeholfen hat, das Regime wegzumachen, dass da einfach Kräfte freigesetzt werden. Und die Kräfte, wird sie nicht über allem, was da jetzt sozusagen sich äußern wird, politisch äußern wird, Forderungen äußern wird, Forderungen aus der Gesellschaft artikulieren wird, das wird sie nicht alles am Gängelband halten können. Das ist nicht möglich. Nichtsdestotrotz interveniert die NATO natürlich nicht aus Menschenfreundlichkeit, natürlich nicht um die allgemein menschliche Emanzipation und den Weg zum Kommunismus zu befördern.
Ja, Bernhard Schmidt, dann danke ich dir soweit für die Einschätzung.